SWR 2 Leben.
Ein Sonntagabend im Dezember 2018. Michal, 38 Jahre alt, lange braune Haare, Sommersprossen, hat bis eben gearbeitet. In Tel Aviv ist Wochenbeginn und Michal will zu dem Mann, den sie erst vor wenigen Wochen geheiratet hat, Adam. Im Radio singt Chava Alberstein, die Grande Dame des israelischen Chansons. Es wird ein anderer Morgen kommen, es wird ein anderer Abend kommen und dazwischen eine Nacht, an die ich mich nicht erinnern möchte. ויהיה לי בוקר אחר ובין שניהם יהיה לי לילה שלא ייזכר לילה שלא ייזכר. Pendeln, das ist Alltag für viele Paare. Doch zwischen diesem Paar steht eine Mauer. Keine sprichwörtliche, sondern eine reale. Denn Michal ist Israelin und Adam Palästinenser. Er darf nicht zu ihr nach Israel und sie nicht zu ihm ins Westjordanland.
Ich darf offiziell nicht nach Kufar Aqab. Ich weiß nicht, was israelische Soldaten machen würden, sollte ich tatsächlich kontrolliert werden. Darüber streiten Adam und ich ständig. Er versteht nicht, wovor ich Angst habe. Er sagt, du bist Israelin, was können sie dir schon tun? Vielleicht nehmen sie mich fest. Vielleicht nehmen sie nur meinen Personalausweis auf. Aber ich möchte meine Privatsphäre nicht preisgeben, ihnen nicht sagen, was ich dort mache. Ich will nicht, dass sie meinen Namen kennen.
Ursprünglich ein Stadtteil von Jerusalem, liegt Adams Wohnort Kufur Aqab heute hinter der von Israel errichteten Mauer. Ein Sperrwall, der israelischen Angaben zufolge Terroristen abhalten soll. Wer ihn überwinden will, muss durch einen Checkpoint. Jene Städte zu betreten, die hinter der Mauer liegen und die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden, ist Israelis per Militärdekret verboten. Die Armee begründet das mit Sicherheitsbedenken. Wenn Michal zu Adam nach Kufur Aqab fährt, begeht sie eine Straftat. Was sie tut, wagt kaum ein jüdischer Israeli.
Im Moment ist rund um Ramallah alles voller Soldaten. Ich würde bestimmt in eine Kontrolle geraten. Die Stadt ist so gut wie abgeriegelt, die Schulen geschlossen, die Menschen gehen nicht einmal zur Arbeit. Gestern haben Soldaten das Haus eines Mannes durchsucht, der vor einem halben Jahr einen Anschlag auf Israelis verübt hat. Es wird mehr Gewalt geben von beiden Seiten. Es ist gerade kein guter Zeitpunkt, dort zu sein.
It will be more violent from the two sides all the time, so it's not a place to be there right now.
Israel und Palästina im Winter 2018-2019. Kein guter Ort für eine romantische Liebe. Der von US-Präsident Trump angekündigte Friedensplan für den Nahen Osten liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Seitdem die USA Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt haben, akzeptiert die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas die USA ohnehin nicht mehr als Vermittler. In Israel muss sich Premier Benjamin Netanyahu Neuwahlen stellen. Doch kaum einer glaubt an große Veränderungen. Das Wort Frieden taucht in den Wahlkampfslogans kaum auf. In der Politik herrscht eisiges Schweigen zwischen den Nachbarn Israel und Palästina. Wir machen Zwischenstopp in Abu Rosh, ein arabisches Dorf in den Hügeln von Jerusalem.
Home sweet one of our home.
Hier haben Michal und Adam eine gemeinsame Wohnung, in der auch Adams vier Kinder aus erster Ehe leben sollen. Doch Adam ist nicht da. Er darf nicht da sein. Diese Geschichte von der Liebe zwischen Michal und Adam muss ohne Adam beginnen.
So this is our apartment, our house. And this will be our room.
Das ist unsere Wohnung. Das hier wird unser Raum sein. Das ist das Wohnzimmer und zwei Zimmer für Adams Kinder. Eins für die Jungs, eins für die Mädchen. Sie können es gar nicht erwarten, hier hinzuziehen. Alles ist fertig. Jetzt müssen nur noch alle kommen.
Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett, zwei kleine Nachttische, ein Schrank. Gemütlich sieht es aus. Auch in den anderen Zimmern stehen schon die Möbel. Doch der Kühlschrank ist leer und es ist kalt. Abu Roosh gehört zu Israel. Palästinenser brauchen eine Sondergenehmigung, um hier hinzukommen. Adam hat bislang keine.
Hallo? Adam?
Hallo.
Mein Name?
Adam, ich bin jetzt zu Hause. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage bei euch? Ich fühle mich nicht danach, in die Soldaten zu rennen und ihnen meinen Personalausweis zu geben.
Okay.
Adam will, dass Michal endlich zu ihm kommt. Schließlich lässt sie sich auf einen Kompromiss ein. Wir machen uns auf den Weg nach Hesma. Dort soll Adam uns abholen. Denn Hesma liegt zwar hinter der Mauer, aber gleich neben einer israelischen Siedlung. Die Soldaten am dortigen Checkpoint werden Michal durchwinken, im Glauben, sie sei eine von mehr als 400.000 Israelis, die in Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland leben.
Okay, we go to the checkpoint. In this direction, nobody check on you.
Okay, jetzt kommen wir zum Checkpoint. In diese Richtung werden wir nicht kontrolliert. Hier fahren nur Siedler lang. Auf der anderen Seite ist richtig Stau, weil sie wirklich kontrollieren. Für den Rückweg morgen brauche ich Glück.
Wie ein kleiner Grenzübergang sieht er aus, dieser Checkpoint. Auf jeder Seite der Fahrbahn eine Schranke und ein kleines Häuschen, vor dem ein Soldat steht und in die Autos schaut. Weitere Soldaten laufen die Autos ab, junge Männer und Frauen in olivgrünen Uniformen. Sie sehen nicht älter aus als 18, vielleicht 19 Jahre. Sie haben Maschinengewehre geschultert. Auf unserer Seite sind die Schranken offen. Wir werden durchgewunken. Entlang der Straße, die wir gekommen sind, ragt eine 8 Meter hohe graue Betonmauer empor. Vor etwas mehr als 15 Jahren hat Israel begonnen, sie zu bauen. Auf dem Höhepunkt der zweiten Intifada. Damals erschütterten Israel etliche Terroranschläge mit vielen Toten, verübt von Selbstmordattentätern aus dem Westjordanland. Heute riegelt eine Sperranlage von rund 700 Kilometern das Westjordanland ab. Zäune, Überwachungstürme, an manchen Stellen eine Mauer. Ihre Befürworter sagen, sie sei ein Erfolg. Selbstmordattentäter schafften es nicht mehr nach Israel. Ihre Kritiker sagen, sie schneidet zum Teil tief in palästinensisches Gebiet hinein, annektiert damit de facto illegal Land und sperrt die Menschen dahinter ein.
Now we're getting into Hesma.
Jetzt sind wir in Hesma.
No,
gut, keine Soldaten zu sehen.
Good.
Es ist 23 Uhr. Michal ist seit Stunden unterwegs. Niemand ist auf der Straße, es ist stockdunkel. Wir laufen in einen Hinterhof. Da steht ein Mann, Anfang 40, groß, kräftig, leuchtend braune Augen. Adam. Er schließt Michal in seine Arme. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Israelin und ein Palästinenser ineinander verlieben, ist verschwindend gering. Nicht nur, weil es kaum noch Orte gibt, an denen sie sich überhaupt kennenlernen könnten, sondern auch, weil sie im Glauben aufgewachsen sind, der jeweils andere sei der Feind. Die Vorurteile sitzen tief. Michal ist 1980 geboren, Adam 1976. Die Bilder, die bis heute unsere Vorstellung vom Nahostkonflikt prägen, stammen aus ihrer Kindheit und Jugend. Von Selbstmordattentaten in Tel Aviv und israelischen Panzern in palästinensischen Dörfern. Von Toten auf beiden Seiten.
Bei Intifada Rishona, ani hayti bat sheva.
Während der ersten Intifada war ich 7. Ich erinnere mich bis heute sehr gut daran, wie wir vor dem Fernseher saßen und diese Menschenmassen sahen, die Steine und Molotow-Cocktails warfen. Ich sah die Palästinenser mit vermummten Gesichtern. Das machte mir Angst. Ich hatte selbst Angst vor der Sprache. Arabisch hörte sich für mich gewalttätig an.
Ich habe die erste Intifada miterlebt. Es war ein Volksaufstand. Die Waffen damals waren Steine und Steinschleuder. Und ich machte die ganze Zeit mit und wurde dann für 6 Monate ins Gefängnis gesteckt. Da war ich noch ein Junge, weil ich Steine geworfen hatte.
Mit 18 Jahren wird Adam Mitglied der palästinensischen Fatah, die bis heute im Westjordanland regiert. Er schließt sich den Tanzim an. Das ist die militärische Fraktion der Fatah, von Israel als Terrororganisation eingestuft. Mehrfach wird Adam festgenommen und in israelischen Gefängnissen inhaftiert.
Vor der zweiten Intifada war eine schwere Zeit, um 1995, während der Oslo-Abkommen. Da war ich 15. Hier in Israel explodierten die Busse. Es gab Selbstmordattentate in Restaurants. Es herrschte eine Atmosphäre voll Unsicherheit und Furcht.
Mit 18 geht Michal zur israelischen Armee. Pflicht für jeden Mann und jede Frau im Land. Doch sie freut sich und ist stolz, als sie in die Erziehungseinheit eingeteilt wird. Sie bringt jungen Menschen das Schießen mit der Waffe bei und wird zur Offizierin befördert.
In Hebron wurde ich von einem Soldaten am Kopf getroffen. Die Kugel durchdrang meinen Schädel. Ich verlor zum Teil mein Gedächtnis. 7 Monate lang lag ich im Achli-Krankenhaus. Danach wusste ich, so will ich nicht weitermachen.
Bis heute hat Adam einen Teil seiner Erinnerung durch die Verletzung verloren. Aber sie ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Er findet neue Freunde, die sich in einer Friedensinitiative engagieren, bei der Palästinenser und Israelis zusammenarbeiten. Der Name Combatants for Peace, Kämpfer für den Frieden. Und das ist wörtlich gemeint. Wer in dieser Organisation mitmacht, hat gekämpft. Auf einer der beiden Seiten des Nahostkonflikts.
Sie wussten, dass ich insgesamt ungefähr 3,5 Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen hatte und wollten, dass ich daraus ein Theaterstück für die Combatants for Peace mache. Das machte ich dann auch und sie waren zufrieden, aber überzeugt war ich nicht von dieser israelisch-palästinensischen Zusammenarbeit. Es brauchte 3-4 Jahre, bis ich begriff, dass ihre Arbeit auf dem Boden der Tatsachen stattfindet und dass ich letztlich gar keine andere Wahl habe. Als Palästinenser habe ich nicht die Macht und die Kraft, etwas zu verändern, außer durch gewaltlosen Widerstand. Sie sprachen dort von Gandhi und Martin Luther King. Und dann dachte ich, vielleicht bringt es ja doch etwas.
Als Michal an der Uni studiert, nimmt eine Freundin sie mit zu Friedensdemonstrationen in Jerusalem. Zum ersten Mal trifft sie dort auf Palästinenser und erkennt, es gibt 2 Perspektiven einer Geschichte. Sie macht schon ein paar Jahre mit bei Combatants for Peace, als plötzlich Adam auftaucht.
Mitten im Meeting hat man ihn uns vorgestellt, als den neuen Leiter der Theatergruppe. Alle fanden, was für ein schöner Mann. Mein erster Eindruck von ihm war nicht so gut. Er wirkte so hart. Aber ich musste zugeben, er sah gut aus.
Die beiden sprechen nicht miteinander. Doch kurz darauf kommt es zu einem Vorfall, den Michal und Adam bis heute nicht vergessen haben. Es ist der 27. Februar 2016.
Ich war mit meiner Familie zu Hause, als mein Bruder Mohammed anrief. Er ist Rechtsanwalt. Er ist ein Mann, den nicht so leicht aus der Fassung bringt. Aber als er anrief, schrie er, und da war Angst in seiner Stimme. Helft uns, schrie er. Siedler greifen uns an. Ich fuhr sofort hin. Das Haus war umzingelt. Die Frauen und die Kinder versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Meine beiden Brüder Mohammed und Samet, mein Neffe und mein Vater befanden sich inmitten einer wahren Schlacht. Ich selbst stieg aufs Dach und begann Steine auf die Siedler zu werfen.
Als ich davon hörte, dass Siedler das Haus von Adams Eltern angriffen, habe ich ihm sofort über Facebook geschrieben, ob alles okay sei. Er sagte, ich kann nicht schreiben, ruf mich an. Ich rief ihn an.
Ich schrie auf Hebräisch, sie greifen uns an, sie greifen uns an. Wir hörten nicht auf, einander anzurufen. Ich gab ihr immer den Stand durch, wie es gerade lief.
Schließlich rief ich bei den Soldaten am Checkpoint an und sagte, ihr müsst dieser Familie helfen. Das sind Freunde von uns.
Das war das erste Mal, dass ich mit Michal persönlich gesprochen habe. Von Mensch zu Mensch. Sehr verbunden, auch gefühlsmäßig.
An einem Samstag im Januar 2019 treffen wir uns an jenem Ort, an dem alles begann, dem Haus von Adams Familie. Es liegt im Norden von Al-Biri, einem Stadtteil von Ramallah. Hätte man Scheuklappen an, so könnte man sagen, ein schönes Haus. Zwei Stockwerke aus weißem Stein, davor Olivenbäume, beinahe idyllisch. Wäre da nicht die unmittelbare Umgebung? Das Haus liegt keine 15 Meter von einem der wichtigsten Checkpoints des gesamten Westjordanlandes entfernt. An einer Straße, die direkt in die israelische Siedlung Beit Il führt. Immer wieder kommt es hier zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Adams Mutter kommt uns strahlend entgegen. Die kleine Frau trägt ein Kopftuch, das locker im Nacken verknotet ist, dazu goldene Kreolohrringe. Sie umarmt Michal und küsst sie. Die Eltern haben keine guten Erfahrungen gemacht mit den Israelis in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und dann kommt der Sohn ausgerechnet mit einer israelischen Freundin an.
Am Anfang macht man sich Sorgen. Eine Jüdin, habe ich gesagt, warum keine Araberin? Aber mein Sohn meinte, ich habe mich in sie verliebt und sie liebt mich. Wir sind uns einig. Na dann, mit Gottes Segen, habe ich gesagt. Sie hat unsere Herzen erobert. Wir alle haben sie gern.
Dass Michal ein Wochenende mit Adam im Westjordanland verbringt, ist keine Selbstverständlichkeit. Als er sie vor beinahe 3 Jahren das erste Mal nach Ramallah einlädt, zögert sie.
Mehrere Monate lang ging mir eine Geschichte, die in Israel jeder kennt, nicht aus dem Kopf. Ein junger Mann namens Toma und sein palästinensischer Freund arbeiteten zusammen in einem Restaurant in Bat Yam. Toma wurde von seinem Freund nach Ramallah eingeladen und dann von ihm umgebracht. Diese Geschichte war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich habe sie sogar Adam erzählt, bei einem unserer ersten Treffen.
Die erste Freundin aus Kindheitstagen, der Michal von Adam erzählt, schüttelt nur den Kopf. Eine Romanze zwischen einer Jüdin und einem Araber? Das ist doch Stoff für Romane und völlig unrealistisch. Israel ist ein jüdischer Staat. Es gehört mit zur Staatsdoktrin, dass Juden nur untereinander heiraten. Bis heute gibt es in Israel keine zivile Ehe. Hochzeiten werden allein vom Oberrabbinat geschlossen. Die Ehe zwischen einer Jüdin und einem Muslim ist in Israel nicht möglich. Dennoch verschicken Michal und Adam im Sommer 2018 Hochzeitseinladungen. Sie wollen sich nicht länger verstecken. Doch Adams Familie sagt ab. In der Öffentlichkeit könnten sie sich nicht mit Israelis zeigen, erklären Eltern und Geschwister. Einer der Brüder hat politische Ambitionen und jegliche Beziehungen zu Israelis werden unter dem Stichwort Normalisierung der Besatzung von Teilen der palästinensischen Gesellschaft abgelehnt.
Stell dir nur die Bilder vor, haben sie gesagt. Wir tanzen mit den Juden, das geht nicht. Das wird man gegen uns verwenden. Wir müssen vorsichtig sein.
Auch Michals Eltern wollen nicht kommen. Für sie ist die Beichte der Tochter, sie liebe einen Palästinenser, ein Schock. Der Vater verlangt, dass Michal sich trennt. Bis heute darf der Name Adam nicht in seiner Gegenwart genannt werden. Die Mutter aber ist bereit zum Gespräch. Wir treffen sie zu Hause in Rishon LeZion, einem Vorort von Tel Aviv, im 8. Stock eines Neubaukomplexes. Ayala Hochberg trägt schwarz, dazu dunklen Lippenstift, passend zum pechschwarzen Haar.
Ich sitze zwischen den Stühlen, zwischen meinem Mann und meiner Tochter. Mein Mann kommt aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Sein Vater und seine Mutter haben ihre gesamte Familie in der Shoah verloren. Für sie ging es um das Überleben des jüdischen Volkes. Mein Mann kann nicht verstehen, dass seine Tochter nun eine Beziehung mit einem Nichtjuden führt.
Die Feier findet dennoch statt. Ohne Eltern, aber mit Freunden und immerhin mit Michals Brüdern. Doch legal verheiratet sind sie danach nicht. Dafür müssen sie erst auf eine Insel fliegen, die sie nur aus dem Internet kennen: Zypern. Der Inselstaat bietet Eheschließungen an, einfach und unkompliziert, für Menschen gleich welcher Religion oder Staatsangehörigkeit. Für Adam, der lediglich einen palästinensischen Ausweis besitzt und in den meisten Ländern damit als staatenlos gilt, ist es nicht so einfach. Etliche Dokumente muss er ausfüllen, um ein Visum zu erhalten. Und auch dann darf er nur über Jordanien ausreisen. Kufur Akab im Januar 2019. 3 Monate ist die Hochzeit inzwischen her. Nach etlichen Anträgen und Behördengängen steht in Michals Personalausweis nun verheiratet. Die Ehe wurde anerkannt. Der nächste Schritt steht noch aus, eine Aufenthaltserlaubnis für Adam zu beantragen. Der Ausgang ist ungewiss, denn Adam war im Gefängnis. Einer der Punkte auf den israelischen Fragebögen, die man besser mit Nein beantworten sollte, das wissen die beiden.
I know that he will not get a permit in this year.
Dieses Jahr wird es nichts mehr mit einer Aufenthaltserlaubnis. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich ihn geheiratet habe. Diesen Februar sind wir 3 Jahre zusammen. Wir haben uns so oft getrennt und sind wieder zusammengekommen. Wir wussten, es würde nicht leicht werden. Aber ich bin glücklich mit dieser Entscheidung. Adam ist die Liebe meines Lebens.
Ich glaube fest daran, dass, wenn ich etwas wirklich will, ich es auch erreichen kann. Eines Tages werden Michal und ich in einem Haus zusammenleben. Eines Tages wird es soweit sein.
Eines Tages, so hoffen Michal und Adam, werden nicht mehr Zäune, Wachtürme und Mauern zwischen ihnen stehen. Eines Tages werden ihre Kinder stolz sagen können, dass sie Israelis und Palästinenser sind, Juden und Muslime. Doch sie wissen, bislang ist all das ein Traum. Die Realität im Jahr 2019 sieht anders aus. Doch Michal und Adam haben kein anderes Zuhause, keinen anderen Ort, an den sie ziehen könnten. Hier sind ihre Familien, hier sind ihre Wurzeln. Sie sind 2 Liebende zur falschen Zeit am falschen Ort.